Ja, was für ein Privileg, dass Gott zu uns spricht. Wir haben gerade das im Lied gehört. Sonntag für Sonntag kommen wir hier zusammen und hören auf das Wort Gottes, hören auf das Reden Gottes. Aber nicht nur Sonntag, ich hoffe auch jeden Tag dürfen wir sein Wort, die Bibel lesen und Gott redet zu uns. Und nicht nur das, sondern wir dürfen auch zu ihm reden, ja. Wir dürfen beten, im Gebet zu ihm kommen. Jesus Christus ist Mensch geworden, hat alles beseitigt, damit wir diesen freien Zugang zu Gott haben und alle unsere Anliegen, alle unsere Sorgen ihm sagen dürfen. Und das ist ein großes Privileg. Wir haben vor kurzem erst über das Vaterunser gepredigt, eine Predigtreihe über das Vaterunser gehabt. Und da ging es darum, die Jünger fragten den Herrn, lehre uns beten. Und wir haben eine wunderbare Reihe, eine Predigtreihe darüber gehabt. Und als ich in den letzten Tagen, als der Predigerplan da rauskam, da war ich noch auf der arabischen Halbinsel. Und da fing ich an zu überlegen, was könnte es sein? Und so ist die Predigt heute geleitet für mich aus zweierlei Hintergründen. Zum einen von dem, was wir dort auf der arabischen Halbinsel erlebt haben. Wir stehen immer noch unter diesem Eindruck von dem, was Gott dort tut und wie Gott die Menschen dort führt, wie er dort seine Gemeinde baut und wie er dort das Reich Gottes weiterhin ausbreiten will. Und zum anderen auch unsere Situation hier in Deutschland. Ja, wenn man so längere Zeit im Ausland ist, schaut man auf das eigene Land, auf die Heimat nochmal etwas anders. Ja, das haben wir damals so erlebt, als wir für längere Zeit in den USA waren. Da war uns Deutschland nochmal viel wertvoller geworden und man bekommt so einfach mal so einen Blick von außen nochmal drauf. Und dieses Mal war es etwas kürzer, 2 Monate, und dennoch ist das ein wenig so ein bisschen nochmal von der Seite geschaut. Und diese Erfahrungen leiteten mich zu diesem Predigttext heute. Das Gebet Nehemias. Gott segnet, wenn wir mit dem Herzen beten. So habe ich das mal überschrieben. Ich habe auch darüber schon mal gepredigt. Aber die Situation, die heute in Deutschland, aber auch weltweit, das, was wir gerade erleben, ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es ist eine weltweite Situation, die sich so entwickelt, so darstellt. Und das erinnert mich an das, was damals vor 2500 Jahren das Volk Israel erlebte oder das Volk Juda. 500 Jahren vor Christus lebte Nehemia. Hier ist die Geschichte Nehemias mit dem Wiederaufbau der Mauern Jerusalems. Ja, wenn wir das Buch Nehemia lesen, dann geht es da darum, dass Nehemia diese Vision hatte. Gott legte ihm das aufs Herz und er ist gegangen und hat diese Mauer wieder aufgebaut mit vielen anderen zusammen. Das Volk Israel war in Gefangenschaft. Wir haben das gerade schon in der Textlesung gehört. Die Verheißung auch, wie Gott dann wieder das Volk zurückführen will. Und hier erleben wir die Erfüllung dessen. Das Volk Israel ist in Gefangenschaft und Nehemia auch. Und einige von ihnen waren bereits schon wieder zurückgegangen nach Jerusalem, nach Israel. Der Tempel, so lesen wir bei Esra, ist schon wieder aufgebaut. Aber wegen der Nachlässigkeit oder wegen Lässigkeit des Volkes, so lesen wir, ist die Mauer noch in den Ruinen. Und ein Mann namens Hanani, so lesen wir hier im 1. Kapitel, mit etlichen anderen Männern war aus Juda gekommen und Nehemia fragt sie, so steht es hier, Nehemia fragt sie, wie es den Juden in Jerusalem ginge. Also jetzt, das ist so der erste Gedanke, auf den ich etwas stehen bleiben möchte. Da ist jemand, der hat Interesse. Er lebt dort, er ist Mundschenke des Königs, lesen wir. Ein spannender Beruf, er ist immer nah dran, wenn wichtige Essen stattfinden. Er kriegt vieles mit, was die hohen Herrschaften besprechen. Und er kriegt immer leckeres Essen. Ja? Es ist nicht ganz ohne Gefahr, das Essen. Ein Mundschenker hatte die Aufgabe zu essen, und wenn er überlebt hat, hat der König davon auch gegessen. Ja, also, aber offensichtlich war das alles also für ihn okay, er ist nicht gestorben. Genau, aber er war in einer schönen Situation, hat einen guten Posten gehabt. Aber es war ihm nicht egal, wie es seinen Brüdern und Schwestern in Jerusalem ging. Er hatte Interesse für sie, er fragte nach. Die Antwort ist ernüchternd und ist eine ähnliche Situation, wie wir sie heute in Deutschland erleben und auch weltweit, denke ich. Vers 3. Vers 3, Kapitel 1 lesen wir. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern von Jerusalem sind niedergerissen und seine Toren sind mit Feuer verbrannt. Das ist die Situation. Und also für uns klingt das jetzt vielleicht etwas, na gut, die Mauern sind nicht da. Für sie damals war das ein ganz großes Unglück, es war Schmach. Die Feinde hatten leichte Beute mit ihnen. Täglich war ihr Leben auf dem Spiel, weil eben die Feinde immer sie angreifen konnten und sie quasi vernichten konnten. Wir lesen später in Kapitel 3, dass als sie dann die Mauer gebaut haben, in einer Hand hielten sie die Waffe, um sich zu verteidigen, und in der anderen Hand die Kelle, um zu arbeiten, um die Mauer zu bauen. Also da sehen wir, wie real die Gefahr war und dass sie echt sich da schützen mussten, und sie bangten um ihr Leben. Es ging also nicht weniger als um ihr Leben. Und diese Situation des Volkes lässt diesen Nehemia nicht gleichgültig sein. Ja, wir lesen in Vers 4, er weinte und trug Leid tagelang. Also das hat ihn richtig getroffen. Er hatte richtig Mitleid. Er betete und fastete. Und so, denke ich, ist die Frage für uns, wie weit geht uns das an, das, was in der Welt geschieht, was in Deutschland geschieht, was um uns herum geschieht? Ich glaube, dass das eine Entscheidungssache ist. Ich kann mich dafür entscheiden, zu sagen, mir geht's gut, meine Familie geht's gut, wir sind sicher, wir sind gesund und gut ist. Das ist eine Möglichkeit. Hier ist jemand, bevor wir zum eigentlichen Gebet kommen, hier ist jemand, der entscheidet sich dafür, mitzugehen. Er entscheidet sich, mitzuleiden. Er entscheidet sich, diese Bürde auf sich zu nehmen. Es ist ihm ein Herzensanliegen. Und ich kann mich dafür und ich kann mich dagegen entscheiden. Bei all dem dürfen wir natürlich wissen, die eigentliche Last hat Jesus getragen. Und wir müssen sie nicht tragen, wir können sie nicht tragen. Wir sind auch gar nicht geschaffen dafür, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber immerhin haben wir immer täglich diese Möglichkeit, uns zu entscheiden, ja, ich leide mit oder nein, ich leide nicht mit. Das ist eine Sache der Entscheidung. Und wenn wir die Situation in unserem Land schauen und, wie ich auch schon sagte, weltweit, wir leben ja in einer besonderen Zeit. Ich möchte sie jetzt nicht schlechter machen, als sie ist. Es geht uns immer noch gut. Wir sind gesund, die meisten, hoffe ich zumindest, was ich höre. Aber in unserem Land herrscht ein Durcheinander, ja. Und ich glaube, dass wir sind alle müde geworden davon, wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Abgesehen von der Maske, ich habe jetzt das Vorrecht, ich dachte eben, saß so, Mensch, gut, dass man predigen darf, ja, kann man die Maske ablegen. Sie quält uns, sie belastet uns, ja, macht das Atmen schwer und beschlägt die Brille, wenn man Brillenträger ist. Und all diese ganzen Sachen, ja. Wir sind müde davon. Und dennoch sind wir froh und dankbar, dass wir hier in den Gottesdienst sein dürfen, auch wenn mit Maske, ja, dass das möglich ist, ja. Aber was viel schlimmer, glaube ich, ist dieses Durcheinander. Man weiß heute nicht mehr, was ist wahr und was ist nicht wahr. welche Argumente stimmen, welche stimmen nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber jemand, der heißt Diabolos. Und dieser Name Diabolos bedeutet Durcheinanderbringer. Und ich habe den Eindruck, er hat ganze Arbeit geleistet. Ja? Er hat viel durcheinander gebracht in unserer Welt, in unserem Land auch. Und so, dass so viel Verwirrung da ist. Ja? Und dieses Gegeneinandersein, ja? Diese Argumente und Statistiken. Ja? Jeder hat seine Statistiken, jeder hat seine Argumente. Und man weiß wirklich nicht, was ist wahr und was ist nicht wahr. Ich weiß aber, dass wir als Kinder Gottes, als Christen, als Menschen, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und dass man uns über so einen langen Zeitraum die Gemeinschaft so in dieser Weise einschränkt, da habe ich meine Sorgen, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Ja. Und ich glaube, wir brauchen dringend wieder diese geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft ist eins der entscheidenden Säulen, um geistlich zu wachsen. Es gibt Bibellesen, es gibt Gebet, es gibt geistliche Gemeinschaft und es gibt das Weitergeben, das Zeugnis sein, so sagen wir. Das sind so vier ganz wichtige Elemente eines geistlichen Lebens, um geistlich zu wachsen. Und ich empfinde das so, dass es eine ganz starke Einschränkung der Gemeinschaft ist. Und ich glaube, da ist mit Sicherheit der Feind, der Durcheinanderbringer im Spiel, um das durcheinander zu bringen, um das zu verhindern. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben mit Livestream und all das. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Aber ich glaube, über die Dauer ist dieser Livestream kein Ersatz für diese geistliche Gemeinschaft. Ich weiß bei manchen Geschwistern schon lange nicht mehr, wie es ihnen geht, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, ja. Und wie gesagt, ich bin dankbar, dass wir das haben, dass wir diese Möglichkeit haben, auch gerade unsere Geschwister, die jetzt im Livestream zuschauen. Wir sind so froh, dass wir in dieser Weise auch verbunden sein dürfen. Aber versteht mich nicht falsch. Ich denke, auch über die Dauer habe ich meine Sorgen, meine Zweifel, dass wir diese geistliche Gemeinschaft, die wir brauchen, um geistlich zu überleben, um geistlich zu wachsen, dass das nicht ersetzen kann. Deshalb, das ist etwas, was wir weltweit erleben auch. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist ja so spannend, dass es ein weltweites Phänomen ist. Ja, alle verschiedenen Länder gehen verschieden damit um. Und da müssen wir für unsere Regierung beten, dass Gott ihnen Weisheit und Gottesfurcht gibt, da richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist unsere Aufgabe. Der andere Aspekt ist das, was wir erlebt haben in der arabischen Welt. Und wie wir schon sagten, wir fühlen uns berufen, dort zu helfen, dass das Evangelium Ausbreitung findet. Und ein Gedanke hat mich dort ergriffen, gepackt. Und der lässt mich nicht los. In dem Islam haben die meisten Menschen von Jesus gehört. Sie kennen Jesus vom Koran und sie wissen, aha, Jesus war da. Aber sie haben es nicht gehört und sie wissen es nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie haben es nicht gehört, dass dieser Jesus in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Dass Jesus ewiges Leben schenken kann, das wissen sie nicht, das haben sie nicht gehört, das hat ihnen keiner gesagt. Und diese Tatsache, wir haben es gehört, wir haben ihn angenommen, er ist unser Retter, unser Heiland geworden. Ja. Er hat uns alle Sünden vergeben und vergibt es jeden Tag neu, wir dürfen aus der Gnade leben. Und diese Millionen, Milliarden Menschen haben noch nie was von dieser Gnade gehört, die Jesus gebracht hat. Ja. Und das sind zwei verschiedene Aspekte, aber das ist eine Not. Wir haben uns entschieden dafür, da mitzugehen, diese Not zu eigen zu machen und uns gefragt, was können wir tun? Und da schauen wir, was tut Nehemia. Und ich finde, das ist so schön, so vorbildlich, was Nehemia tut. Erstens, wir lesen in Vers 5. Wenn die Folie weitergeht gleich, dann haben wir auch den ersten Punkt. Ich lese Vers 5 in Kapitel 1. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. In dieser Not, als erstes, er wird Teil dieser Not, oder er geht mit, er lässt das, er macht das zu eigen. Ihm ist das nicht egal, dass seine Brüder und Schwestern so dem Tod ausgesetzt sind, so der Gefahr ausgesetzt sind. Und dann geht er ins Gebet. Und das ist das einzig Richtige. Da ist nicht das Richtige, die Ärmel aufkrempeln und an die Arbeit zu gehen, Aktionen zu machen, sondern da ist das Richtige, auf die Knie und ins Gebet zu gehen. Und sein allererstes ist, er richtet seine Augen auf zu Gott. Es ist eine Haltung der Anbetung, der Blick auf Gott. Und das ist unser Privileg, liebe Geschwister, das ist unser Privileg. Wir dürfen nicht ständig starren auf die Einschränkungen, auf die Maßnahmen, auf die Fehler, die gemacht werden, sondern auf Gott. Das ist unser Privileg. Gott ist ein großer Gott und er ist ein treuer Gott. Er ist ein barmherziger Gott, könnten wir fortsetzen, wie die Bibel uns beschreibt. Er ist ein gnädiger Gott. Und er hat noch nie sein Versprechen gebrochen, ja, noch nie. Und er wird auch heute all seine Verheißungen erfüllen. Er wird uns tragen bis ins hohe Alter, bis wir grau und alt und schwach werden, ja. Er wird uns niemals verlassen, ja. Es mag kommen, was da wolle. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, ja. Das ist die Verheißung Gottes. Und darauf wollen wir unseren Blick richten. Und unser Gebet sollte damit anfangen, mit Anbetung. Egal wie schlecht es mir geht, mit Maske, ohne Maske, ja. Gott, du bist ein großer und ein starker und ein treuer Gott. Trotz all der Hilflosigkeit haben wir einen allmächtigen Gott im Himmel, der über all den irdischen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Hindernissen thront. Gott sitzt am Thron, er regiert. Und nichts und niemand kann ihn, nichts geht ohne seinen Willen an ihm vorbei. Und das, was uns zustößt, Gott weiß das alles. Dieser Gott ist ein treuer Gott und er hält seine Versprechungen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das, was Gott gesagt hat, ja. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen, auch unter diesen Umständen, wie wir sie heute haben. Unter all diesen Einschränkungen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns nicht allein lässt. Dass Gott uns bei uns ist. Unsere Aufgabe ist, uns immer wieder gegenseitig zu ermutigen, anzuspornen, Gott zu suchen, sein Wort zu suchen und nach seinem Wort zu leben. Das ist das Erste. Wenn wir uns auch so ähnlich fühlen wie damals Nehemia, der mitgelitten hat mit seinem Volk, der geweint hat, tagelang gefastet hat. Wenn uns die Not so ergreift, dann dürfen wir in erster Linie, und diesen Schritt dürfen wir nicht übergehen. Ja? Und das nimmt alle Last von uns ein Stück weit auch wieder. Ich finde das so interessant. Einerseits soll ich die Last annehmen, soll sie nicht verweigern. Ich nehme sie an und bringe sie Gott zurück. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Erstmal nehme ich sie an. Ich ignoriere sie nicht. Ich nehme sie an und werfe sie auf Gott, ja. Und Gott hat versprochen, unser Gebet zu hören. Zweitens, der Blick in sich selbst, Sündenbekenntnis, Verse 6 bis 7. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, betet Nehemia, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hattest. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hattest. Also zunächst erstmal stellt er fest, dass die Ursache sehr oft oder auch in ihrem Fall ganz konkret Sünde war. Und so, denke ich, können wir das auch ganz pauschal auch heute auf uns übertragen. Sünde ist der Grund, warum oft so viel Leid auf dieser Welt ist, so viel Unheil da ist. Und wir, denke ich, erkennen unsere Fehlerhaftigkeit. Zumindest sollten wir in uns selbst gehen und uns selbst überprüfen. Und immer wieder, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind Teil dieser gefallenen Welt. Wir sind nicht besser als die Menschen, die ohne Jesus leben. Genauso sündigen wir täglich. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir einen gnädigen Gott haben, weil wir immer wieder in Buße und Reue und in Demut zu ihm kommen dürfen und ihm unsere Sünden abgeben dürfen. Und er will uns vergeben und uns reinigen. Was ich hier interessant finde, dass Nehemia sowohl für sich als auch für seine, quasi für seine Familie betet und auch für das ganze Volk. Und ich denke, wir dürfen das auch tun, ja. Das fängt immer mit dem persönlichen Leben an. Immer wieder täglich sollten wir Buße tun über unsere Verfehlungen, über unsere Sünden, sollten Buße tun über unser Gemeindeleben. Da, wo wir nur noch auf uns selbst geschaut haben, ja, wo wir als Gemeinde es vergessen haben, unseren Auftrag zu erfüllen, ja, sollten Buße tun für unser Land, ja, wo wir uns immer mehr und mehr von Gott abwenden. Wo Recht und Unrecht durcheinander gebracht wird. Ich erinnere an die Gesetzgebungen im Zusammenhang mit Abtreibung, Homosexualität, Ehe für alle, wo das ganz deutlich sich gegen Gottes Maßstäbe also entwickelt hat. Und da dürfen wir für unser Land auch Buße tun. Ja. Das ist nicht das, was Gott gefällt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir beten, dann müssen wir auch immer auf uns selbst schauen und uns demütigen vor Gott. Wenn wir erhörlich beten wollen, wenn wir wollen, dass Gott unser Gebet erhört. Ja. Und drittens, ein Blick in die Zukunft, auf die Verheißungen Gottes. Ich würde sagen, eine Haltung des Vertrauens. Erstens eine Haltung der Anbetung, zweitens eine Haltung der Demut. Und drittens eine Haltung des Vertrauens. Das sind Verse 8 bis 10. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hattest, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst wenn von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Nehemia stützt sich auf Gottes Verheißungen. Er nimmt Gott beim Wort, weil er weiß, dass er treu ist, weil er weiß, dass Gott noch nie sein Versprechen gebrochen hat. Er bittet Gott, dass er daran gedenkt, was er versprochen hat und dass er das erfüllt, was er versprochen hat, dass er wieder sie sammelt in das Land, das er ihnen versprochen hat. Er erinnert Gott an seine Erwählung und Erlösung. Und dass sie ja Knechte, seine Knechte sind und sein Volk sind. So dürfen auch wir heute Gott erinnern an seine Verheißungen. Wir dürfen für uns, für die Gemeinde, Gott hat viele Verheißungen der Gemeinde gegeben. Und der Kampf ist noch nicht entschieden. Wir sind noch mittendrin Und deshalb denke ich, müssen wir, sollen wir, dürfen wir füreinander beten. Auch wenn wir einige Geschwister vielleicht schon monatelang, ein Jahr lang nicht mehr gesehen haben. Lasst uns füreinander beten. Ja. Dass Gott durchträgt, dass Gott schützt, dass Gott bewahrt, dass Gott Wachstum schenkt, dass Gott uns Gehorsam gibt. Wir dürfen für unser Land beten, wir dürfen Gott erinnern an das, was er mit Deutschland getan hat. Ich denke an die Geschichte mit Luther beispielsweise, wie Gott einen Luther vor 500 Jahren gebrauchte, um eine neue Belebung der Kirche zu ermöglichen. Und es gab viele andere Erweckungsbewegungen. Wenn man ein wenig die Kirchengeschichte in Deutschland studiert, so sind das regionale gewesen, verschiedenen Regionen Deutschlands gab es verschiedene Erweckungsbewegungen über die letzten Jahrhunderte. Und wir dürfen Gott bitten, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, damit noch viele gerettet werden können. Das ist ein Schritt, eine Haltung des Vertrauens, und so dürfen wir auch heute vor Gott treten. Und viertens, der Blick auf den nächsten Schritt, der Aktionsplan, Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Also hier hören wir heraus, das wird in den nächsten Kapiteln deutlicher, hier hören wir heraus, Nehemia hat einen Plan, er hat eine Idee. Ich finde das so schön, dass während er noch betet, er eine Idee hat, einen Gedanken hat, einen Plan hat. Ja. Wir dürfen nicht dabei bleiben, dass wir beten, sondern wir müssen auch bereit sein, dann Gott zu vertrauen und das zu tun, was Gott uns sagt. Sonst bleiben wir Träumer, sonst bleibt das alles nur ein Wunsch. Und das ist das, was wir hier bei Nehemia sehen. Er greift nicht nach den Sternen, sondern er geht einen ganz natürlichen, logischen Weg. Es sieht fast so aus, als hätte er nachgedacht, was kann ich denn tun? Ja, die Not ist da, meine Brüder und Schwestern in Jerusalem sind in großer Gefahr, in Schmach, in Unheil. Aber was kann ich tun? Ich bin ja nur ein Mundschenke. Und er hat gesagt, es komme, was da wolle, ich gehe. Ich verlasse das jetzt, ich gehe zum König und frage ihm nach Geleit. Und wir kennen die Geschichte. Und der König war willig und Gott schenkte Gnade und gab ihm vieles mit. Und er ging und in 42 Tagen hatten sie die Mauer gebaut. Eine unglaubliche Aufgabe, die sie dort gemacht haben. Gebet und Taten hängen ganz eng zusammen. Nach der Regel der Benediktiner, ora et labora, bete und arbeite. Nach dem Gebet ist der Aktionsplan dran. Die Reihenfolge ist wichtig. Nicht zuerst der Aktionsplan und dann das Gebet. Nicht zuerst einen Plan schmieden und dann Gott bitten, dass er ihn segnet, sondern erst beten wir und Gott sagt uns den nächsten Schritt. Und wir warten und wenn Gott sagt gehen, dann gehen wir. Ich weiß nicht, was Gott dir aufs Herz legt. Vielleicht ist es etwas in deiner Familie. Dein Sohn, deine Tochter, deine Eltern, die in Not sind vielleicht, seelischer Not, physischer Not, gesundheitlich. Manchmal ist es auch keine große Sache. Manchmal ist es einfach vielleicht ein nettes, ermutigendes Wort. Gerade in Zeiten wie heute, vielleicht ein Anruf, ein Besuch, wenn es dann geht, kann manchmal Wunder tun, kann manchmal Großes tun. Ja. Vielleicht aber auch in einen Nachbarort zu gehen, um dort eine neue Gemeinde zu gründen. Vielleicht nach Ostdeutschland gehen, wo es kaum Gemeinden gibt, um dort helfen, eine Gemeinde zu gründen. Das ist der Plan Gottes. Gott will, dass Gemeinden entstehen, dass Menschen die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören. Vielleicht aber auch bis ans Ende der Welt. Und das möchte ich ja nochmal unterstreichen. So wie damals bei Jesaja, Gott sagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Dann lesen wir lesen nicht, dass Gott Jesaja angesprochen hat. Jesaja, bist du bereit zu gehen? Das hat er nicht gemacht. Sondern Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dann lesen wir, Jesaja sagt, ich hörte die Stimme des Herrn. Und das ist die Frage. Hören wir das? Ich hörte die Stimme und er meldete sich sozusagen. Hier bin ich, sende mich. Und vielleicht will Gott dich für irgendeine Aufgabe, ich bin mir sicher, für die meisten wahrscheinlich nicht im Ausland, sondern da, wo wir sind. Aber vielleicht auch, vielleicht möchte Gott dich für eine andere Aufgabe. Und da ist es wichtig, dass wir einfach mutig und gehorsam sind. Genauso wie damals vor 2500 Jahren sollten wir heute, sollte uns das nicht egal sein, wie es unserem Volk geht, wie es den Menschen auf unserer Welt geht. Sie sind nämlich von Schmach und Unglück geplagt. Heute mehr denn je, glaube ich. Die Frage ist, lasse ich das an mich herangehen? Mache ich das zu meiner eigenen Not? Wenn ja, dann wissen wir, wohin damit. Dann dürfen wir zu dem allmächtigen Gott, dem kein Ding zu klein und unmöglich ist. Er kann helfen und er will, dass wir in der Not bei ihm Zuflucht suchen. Ja. Und es geht nicht darum, in erster Linie Ärmel aufzukrempeln und an die Arbeit, sondern es geht in erster Linie darum, auf die Knie und ins Gebet, und zwar so lange, bis Gott uns den nächsten Schritt zeigt. Das ist das, was wir von Nehemia gelernt haben. Wir beten Gott an als den allmächtigen, erhabenen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und das Zweite, was wir gelernt haben, wir demütigen uns selbst, und zwar immer und immer wieder dürfen wir mit einer demütigen Haltung, mit einer bußfertigen Haltung unsere Sünden vor ihm bekennen und uns reinigen lassen und ihn bitten, dass er uns zu brauchbaren Gefäßen, Werkzeugen in seiner Hand macht. Und wir erinnern Gott an sein Versprechen und wir vertrauen darauf, dass er mächtig ist zu handeln und uns unfähige Menschen zu gebrauchen. Und wir fragen Gott, was ist der nächste Schritt? Was kann ich tun? Ich bin mir sicher, Gott wird uns zeigen, jedem auf seinem Platz, mit seinen Möglichkeiten, oft ein ganz natürlicher Weg, ein Weg der kleinen Schritte, wollen wir beten, dass Gott uns auch hier als Gemeinde gebraucht. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns unser jahrelanges Gebet gehört hat und uns so wunderbare Räume hier über die Straße schenkt. Und als wir wiederkamen jetzt, ich war so beeindruckt und gerührt von dem, wie schön die Räume dort werden und wie schnell ihr dort, wie viel ihr dort geschafft habt. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Rest zu tun und dann freuen wir uns dort, die Einweihung zu feiern und hoffentlich, dass das ein Beitrag dazu ist, dass die Gemeinde wachsen kann. Vielleicht haben wir dort auch ein bisschen mehr Platz und können die Abstandsregeln einhalten und können auch mehr wieder kommen, sodass auch dort alles nach sicheren, wie soll ich sagen, hier ist es doch recht eng und da haben wir, glaube ich, bessere Möglichkeiten. Vielleicht haben wir da auch die Möglichkeiten, dass wir auch wieder mehr Gemeinschaft in dieser Weise haben können. Möge Gott uns dabei segnen. Ich möchte, wenn wir über Gebet reden, dann sollten wir auch beten. Und ich würde uns dazu einladen, wenn jemand noch laut beten möchte, kann es jetzt tun. Ich schließe dann ab.